Ja, wir feiern Pfingsten, Peter hat schon gesagt, und es ist eines der weltverändernden Ereignisse, und wenn man durch Deutschland geht und rumfragt, was denn Pfingsten ist, sagt jeder, ist eine schöne Urlaubszeit. Also Weihnachten können ja viele noch was mit anfangen, keine Frage. Ostern geht gerade noch so, wenn man nicht nur an Ostereier denkt, aber Pfingsten geht leider viel zu sehr unter. Dabei sind alles drei wirklich weltverändernde Ereignisse. Nicht nur so ein bisschen was, sondern das macht einen riesen Unterschied. Vor allem Pfingsten. Also ich will das jetzt nicht gegeneinander ausspielen, bitte. Aber wir sollten das uns im Kopf behalten. Pfingsten macht echt einen riesen Unterschied. Da geht es um die dritte Person. Also ich habe ja die letzten Wochen über die Dreieinigkeit gepredigt. Gott der Vater, Gott der Sohn und heute Gott der Heilige Geist. Und was gibt's über den Heiligen Geist zu sagen? Wo fängt man da am besten an in der Bibel? Was würde man vermuten? Ja, Pfingsten kommt irgendwo da hinten, gell? Nein, man fängt ganz vorne an, wenn man über den Heiligen Geist reden will. Ganz spannend, weil der nämlich schon am Anfang mit erwähnt wird. Es gibt dazu ein super schönes kleines Video, wo man in 4 Minuten so einen kleinen Überflug durch die Bibel kriegt. Wir blenden euch mal kurz ein, wo ihr das findet. Ihr daheim könnt euch jetzt entscheiden, 4 Minuten Pause zu drücken und das Video erst anzuschauen und dann weiterzuschauen. Das macht ihr, wie ihr wollt. Ihr hier müsst mir zuhören, Pech gehabt. Und könnt dann später das Video nachschauen oder sowas in die Richtung. Ich erzähle auch ein paar Takte dazu. Das Krasse ist, es fängt wirklich schon am Anfang an. Da steht, der Hauch Gottes, der Ruach Gottes ruhte über dem Wasser. Das ist in der Schöpfungsgeschichte, in 1. Mose. Also dieser Ruach, dieser Hauch, diese Energie, die da gemeint ist, das ist quasi der Heilige Geist. Und das ist, das hebräische Wort meint das, was ihr gerade sehr schwer hinter den Masten könnt, ein- und ausatmen. Also das meint aber auch den Wind, den man draußen merkt. Also das ist die Kraft, die alles bewegt und zum Leben erweckt. Aber mehr, nicht nur erweckt, sondern wirklich auch erhält. Der Geist Gottes erhält alles. Und er ist nicht nur so ein ominöses Irgendwas, was halt da ist und was die Welt lebendig erhält oder was Dinge erschafft und macht, sondern er wird schon im Alten Testament auch ganz, ganz konkret für Menschen greifbar. Also einer der ersten, wo es in der Bibel steht, der vom Geist Gottes erfüllt war, war Josef. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, im alten Ägypten saß dieser arme Kerl im Gefängnis und Gott hat ihn benutzt, um Träume zu deuten. Das war der Geist Gottes, der ihn befähigt hat. Oder wenn wir dann weiterhüpfen beim Tempelbau, mitten in der Wüste, als sie nicht den Tempel, sondern die Stiftshütte, als sie dieses Zelt sich erdacht haben, hat Gott nicht Mose befähigt, das Ding sich auszudenken, sondern den Künstler Bezalel. Damit ich den Namen auch richtig ausspreche. Bezalel, der war vom Geist Gottes erfüllt und wusste dann, wie das alles aussehen soll. Zu Mose hat Gott nur gesagt, der weiß das schon. Weil er den Geist benutzt hat. Propheten haben ihn bekommen und zukünftige Blicke gekriegt. Der König Saul hat ihn bekommen, wenn wir später auch nochmal eine Bibelstelle aufgreifen. Und genauso der König David. Und noch etliche Menschen mehr. Aber im Alten Testament immer nur bestimmte Menschen zu bestimmten Zeiten. Nicht einfach alle. Und das ändert sich, Peter hat es schon erwähnt, der Prophet Joel kriegt die Weissagung, es werden nicht nur ein paar Menschen diesen Geist bekommen, sondern alte, kranke, schwache, alle Menschen werden den Geist Gottes bekommen. Und das ist was ganz, ganz Neues. Und genau das feiern wir heute. Daran denken wir zurück. Das ist natürlich vor über 2000 Jahren passiert, aber genau das ist Pfingsten. Dieses Wunder, dass Gott nicht nur einzelne Menschen in Besitz nimmt, sondern dass er versprochen hat, ich will in jedem von euch wohnen, der mich lieb hat. Wahnsinn, oder? Das ist Pfingsten. Und damit ist es natürlich nicht zu Ende, sondern man könnte sagen, es hat eine ganz neue Dimension erreicht. Weil angefangen hat es nicht. Angefangen ist schon immer da. Aber es hat eine ganz neue Dimension erreicht und in dieser Dimension stecken wir und die wird auch nicht aufhören, bis wir alle in Ewigkeit bei Gott sind. Das war jetzt mal ein ganz zackiger Durchlauf durch die Bibel. Ich werde etliche Stellen dann auch nochmal erwähnen, aber ihr merkt, wie entscheidend dieser Geist, dieser Ruach Gottes ist, wenn man mal überlegt, wie viele Dinge ich jetzt gerade spontan erwähnt habe, die in der Bibel eine ganz entscheidende Rolle spielen. Durch ihn wird Tod ist lebendig, könnte man sagen, oder tote Menschen lebendig. Jetzt ist natürlich, kann man dann immer noch sagen, okay, das ist halt nur so ein Hauch, nur ein irgendwas. Aber warum ist es Gott? Das war ja immer die spannende Frage, die ich auch schon die letzten beiden Male gestellt habe. Ja, beim ersten Mal weniger, Gott der Vater, da sagt keiner, warum ist das Gott? Aber bei Jesus Christus ist ja auch immer die Frage, ist er wirklich Gott? Habe ich letzte Woche beantwortet, ihr könnt es gerne nochmal anhören. Wenn ihr noch Fragen habt, ruft mich an, habe ich letzte Woche schon gesagt. Aber warum ist auch der Heilige Geist Gott? Nicht, weil ich mir das ausgedacht habe, sondern weil die Bibel es ganz selbstverständlich nimmt. Sie setzt ihn auch mit Gott gleich. Und da möchte ich auch euch auch heute wieder einige Stellen zeigen und mit euch einige Stellen anschauen, wo das einfach sichtbar wird. Wer die Stellen später nochmal nachlesen wird, will, ich habe die auf dem Handout, das könnt ihr euch am Ausgang mitnehmen. Wer nicht hier drinnen sitzt, der muss mich einfach anschreiben per E-Mail und kann dieses Handout auch gerne haben und muss sich nicht dauernd wieder durchs Video scrollen, um die Bibelstellen zu haben. Also wir fangen an im Neuen Testament, im Johannesevangelium Kapitel 16. Da steht, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Also vielleicht wäre es auch gut, ich gehe fort, aber das sagt Jesus. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Das ist so die erste Verheißung, wo es um den Heiligen Geist geht, dass er eine neue Dimension passieren wird. Und weiter geht's dann, Vers 13. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Da wird deutlich, Jesus und der Heilige Geist sind verschieden. Das ist ja erstmal relativ klar. Aber das ist wichtig, wenn wir dann davon reden, dass alles Gott ist, zu wissen, hey, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist Jesus, das andere ist der Heilige Geist. So weit, so gut. Es muss eben noch nicht ein Gott sein. Schauen wir mal in Johannes 14, Vers 16. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Eine coole Zusage übrigens. Er ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Also hier wird klar, der Heilige Geist kommt genauso wie Jesus von Gott. Nicht irgendwoher, sondern er kommt ganz klar von Gott und er ist nur ein anderer Ratgeber. Der ist genauso wie Jesus von Gott, aber anders. Und im Missionsbefehl wird dann deutlich, den habe ich letzte Woche und vorletzte Woche auch schon erwähnt, glaube ich, wie gleich die alle sind. Jesus benutzt die drei in einem Anzug. Ich lese es nochmal vor. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht nur im Namen des Vaters, nicht nur im Namen des Sohnes, sondern eben auch im Namen des Heiligen Geistes. Und der Name steht da in Einzahl. Das ist wieder so dieses Spannende. Nicht tauft sie auf die Namen von, sondern auf den Namen. Also es sind so die Feinheiten, bei denen auffällt. Auf der einen Seite werden drei aufgezählt. Habe ich in der ersten Predigt schon viel dazu erzählt. Für die Apostel war es dann auch ganz selbstverständlich, dass der Heilige Geist Gott ist. Ich greife mal eine Szene aus Apostelgeschichte 5, Vers 3 folgende raus. Da sagt Petrus, Hananias, warum hat Satan Begriff von deinem Herzen, hat Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Merkt ihr? Für Petrus war es irgendwie ganz normal, an der einen Stelle das Wort Gott zu benutzen und auf der anderen Stelle das Wort Heiliger Geist. Im mehr oder weniger selben Satz, stimmt nicht, in derselben Rede. Also für ihn war es ganz selbstverständlich. Als er das Alte Testament rausgreift, Paulus ist es diesmal, die Apostelgeschichte, als sie das Alte Testament aufgreift, ersetzt sie auf einmal den Begriff Gott mit Heiliger Geist in der Apostelgeschichte 28, 25. Der Heilige Geist hatte recht, als er durch den Propheten Jesaja zu unseren Vorfahren sagte. Hat nicht Gott durch den Propheten Jesaja geredet? Also ihr merkt, es gibt noch etliche andere Stellen. Viele sind immer so ein riesen Sammelbegriff. Lukas 1, Vers 70. Ich kann euch die jetzt nicht alle zeigen, wo Gott durch den Mund der Propheten geredet hat. Hier steht ganz klar, der Heilige Geist hat geredet. Ihr merkt, wie austauschbar der Begriff für die Apostel war. Und das nicht nur damals, sondern auch noch heute. Es lässt sich nicht trennen, Gott und der Heilige Geist. Und ich möchte euch einfach nochmal 5 Punkte ganz knapp sagen. Die Bibelstellen müsst ihr daheim nachgucken, wo dem Heiligen Geist Eigenschaften zugeschrieben werden, die sonst nur Gott zustehen oder zugesagt werden. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig, heißt es schon im Alten Testament. Er ist allwissend. Er ist allmächtig. Ihr merkt, das sind keine kleinen Begriffe. Er ist souverän, also er handelt eigenständig. Und er ist ewig. Ganz schön deftige Begriffe, oder? Schaut daheim ruhig mal die Bibelstellen nach. Das ist nicht von mir erfunden. Alles Dinge, die wir eindeutig Gott zuordnen würden und sagen, das kann kein anderer. Ich bin nicht ewig, ich bin nicht allwissend, ich bin nicht allmächtig. Und es gibt wenig Menschen, die das von sich behaupten. Einen kenne ich, Jesus. Aber ansonsten, der Heilige Geist, da passt das ganz normal dazu. Punkt. Ich habe ja die letzten Wochen immer so ein bisschen das Glaubensbekenntnis angeschaut und auch über den Heiligen Geist sagt das Glaubensbekenntnis was. Und diesen dritten Teil, den möchte ich gerne jetzt mit euch anschauen. Der ist viel kürzer wie bei Jesus. Jesus habe ich ja gesagt, da mussten sie ein bisschen mehr dazu sagen. Da steht nur, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das ist der dritte Teil. Aber ihr merkt, über den Heiligen Geist steht da eigentlich erstmal gar nicht viel. Wenn wir nochmal reinschauen, dann steht da, ich glaube an den Heiligen Geist. Punkt. Und die anderen 2 Sätze, die jetzt noch auf der Folie stehen, das muss man nicht unbedingt dem Heiligen Geist zuschreiben, könnte man denken. Aber ich glaube, die eine christliche Kirche, nein, nicht lutherisch, katholisch oder irgendwas, sondern eben Gottes Kirche, alle, die irgendwie an Gott glauben, egal ob sie orthodox oder sonst was sind von der Taufe her. Das meint diese Kirche. Und ich glaube, die ist nur möglich, weil es überhaupt den Heiligen Geist gibt. Und weil er das Bindeglied ist, wir würden uns hoffnungslos zerstreiten, schaffen wir ja auch mit Heiligen Geist. Also von daher, der Heilige Geist schafft das erst, dass wir eine Gemeinschaft sein können, weil er uns offen dafür macht. Also ich glaube, das ist die Folge, dass es überhaupt eine Gemeinde Gottes geben kann, dass es den Heiligen Geist gibt. Wir waren jetzt so ein bisschen bei den Auswirkungen, wenn wir sagen, das schafft der Heilige Geist. Es ist natürlich nicht nur das, was er macht, sondern es ist eine und mit die größte Auswirkung, dass es überhaupt Gemeinde Gottes gibt. Also alles, was wir da in der Bibel dann im Neuen Testament lesen, nach den Evangelien, nach Jesu Auferstehung und Himmelfahrt, das sind eigentlich Auswirkungen des Heiligen Geistes. Von einem Petrus, von einem Paulus, von den anderen Aposteln in der Apostelgeschichte, wo uns die Briefe, wo uns Paulus und andere durch ihre Briefe berichten, was geschehen ist. Das ist erst möglich geworden durch den Heiligen Geist. Sonst gäbe es das in diesem Ausmaß nicht, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Weil eben der Heilige Geist nicht ein unpersönlicher Hauch oder ein irgendwas ist, sondern weil er eine prägende Kraft ist, die in uns passiert. Er ist quasi Gott in uns. Weil kann eine Kraft reden, schreiben, lehren? Ich weiß es nicht. Sie muss es in uns tun. Und das macht sie auch. Sie macht den Unterschied schon am Anfang, hat man ja schon bei der Schöpfung, dann bei Josef Bezalel und vielen, vielen anderen. Aber Pfingsten, die Pfingstereignis, das ist der Wahnsinn und das Wunder, dass es eben eine ganz neue Dimension erreicht. Und wie wichtig der Geist ist, das möchte ich euch nochmal im Alten Testament deutlich machen. Wir schauen nochmal zurück zu König Saul. 1. Samuel 16. Da steht, von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Heißt es über David an der Stelle. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück. Über Saul heißt es, der Geist des Herrn hatte Saul verlassen. Saul war der erste König, David war der zweite König. Saul war gesalbt worden und der Geist Gottes kam auf ihn. Saul hat Gott sein lassen Und Gott hat sich einen neuen König gesucht, David. Und weit bevor dieser David an der Macht war, also bevor er wirklich auf dem Thron saß, hatte Gott seine Entscheidung getroffen und das Entscheidende getan. Er hatte seinen Geist von Saul weg auf David gelegt. Das war der eigentliche Machtwechsel. Der menschlich offensichtliche ist in dem Fall Jahre später passiert oder Jahrzehnte sogar später. Also in 1. Samuel 15 findet man da nochmal so ein bisschen die Zusammenfassung, Vers 11 diesmal. Ich bereue, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er ist mir nicht treu gewesen und hat mir nicht gehorcht. Und in Vers 26 richtet der Samuel den Saul im Auftrag Gottes, weil du dich vom Wort des Herrn abgewandt hast, hat er sich nun auch von dir abgewandt. Du wirst nicht länger König sein. Deutliche Worte. Und die Auswirkung, die erste und gravierendste Auswirkung ist, dass der Heilige Geist weggenommen worden ist. Aber wie gesagt, Altes Testament. Wir befinden uns in einer ganz neuen Dimension und da springen wir jetzt in die Stelle, die Peter schon erwähnt hat, Joel 3. Ich lese die mal in Ruhe vor. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Alle Menschen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen. Eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Wow. Das ist, wie gesagt, vor allem aus dieser alttestamentlichen Sicht, wo der Geist Gottes nur ganz exklusiv war. Das ist eine wahnsinnige Aussage, ja? Die muss man sich ruhig mal auf der Zunge zergehen lassen, was da für eine Tiefe dahinter steckt. Alle Menschen, egal ob Sklave, und die waren nichts wert damals, oder König, alle haben die Chance, diesen Tröster, Ratgeber, Helfer, Leiter an ihrer Seite zu haben. Und in Apostelgeschichte 1 greift das dann Jesus nochmal auf und sagt zu seinen Jüngern, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft. Und was soll ich sagen, wir feiern Pfingsten, yeah, Apostelgeschichte 2. Am Pfingsttag waren alle versammelt und sie waren versammelt eher mit Angst. Sie waren in ihrer Kammer und haben gewartet, dass irgendwas passiert und wollten nicht raus. Und es ist was passiert und es hat alles verändert. Also lest das ruhig nochmal in Ruhe. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilen, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Das ist der Heilige Geist und die erste Auswirkung. Die zweite Auswirkung kommt kurz danach. Sie gehen vor die Tür, fangen an, über Gott zu reden und 3000 Leute bekehren sich. Erkennen, dass dieser Gott ganz anders ist, wie sie ihn bisher wahrgenommen haben. Und erkennen diese Tiefe. Und ich hoffe, du hast das für dich auch erkannt. Dass du gemerkt hast, vielleicht hast du es nicht gemerkt, wie die damals, dass da Feuerzungen gewesen wären. Ich habe es auch nicht erlebt. Aber ich merke immer wieder, wie dieser Heilige Geist jetzt auch in mir ist und mein Reden und mein Handeln beeinflussen will, wenn ich ihn lasse. Das ist nämlich das Spannende. Lasse ich den Heiligen Geist in mir wirken, dann hat er Auswirkungen. Dann ist er das Bindeglied zwischen Gott und mir. Und dann baut er durch dich sein Reich, seine Kirche, wie du es auch immer bezeichnen willst, seine Gemeinde. Das ist ein gigantisches Geschenk. Gott in uns. Und er kann so vieles. Und jetzt lehnt euch zurück und versucht nicht, die Bibelstellen alle nachzuschlagen. Ich zähle mal so ein paar Dinge auf, die der Heilige Geist macht, wenn wir in die Bibel schauen. Zum Beispiel lehrt er die Jünger. Er erinnert an die Worte Jesu. Er zeugt von Jesus und Gott. Er überführt die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er leitet Gläubige in die ganze Wahrheit. Er verkündigt Jüngern die Zukunft. Er gibt das weiter, was er von Gott hört. Er verherrlicht Jesus. Er spricht zu den Gläubigen. Er ermuntert Heilige. Er hindert Jünger, etwas zu tun. Er verbietet manchmal Jüngern, etwas zu tun. Er führt, also er leitet die Kinder Gottes. Er bestätigt uns in unseren Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Er hilft Gläubigen in ihrer Schwachheit. Er tritt vor Gott für die Gläubigen ein. Er erforscht die Tiefen Gottes und zeigt sie uns. Verteilt nach seinem Willen Geistes oder Gaben. Er schreibt in die Herzen der Menschen. Spannende Stelle. Er weissagt Zukünftiges. Bezeugt Christen die Sündenvergebung. Also, dass wir wirklich frei sind durch Jesus. Das, was wir letzte Woche hatten. Er ist bei verfolgten oder beschimpften Christen. Er spricht zu Versammlungen. Er erklärt die Worte Gottes. Und er ruft auch zu Jesus. Es gäbe sicher noch mehr Stellen. Also ihr merkt, der Heilige Geist, der macht echt viel, ja? Wie vielfältig sein Wirken in uns, mit uns ist. Johannes stellt ihn als Tröster, Ratgeber, Beistand, Anwalt für uns dar. Das ist nicht so ein kleiner Hosentaschen-Talisman-Gott, den man dabei hat und mal anfassen kann. Sondern der Heilige Geist ist eine Macht und es ist eigentlich ein Wunder, dass er überhaupt uns nimmt als seinen Tempel. So beschreibt es die Bibel. Dass er uns mit unserem Körper gut genug befindet, da reinzugehen und uns prägen zu wollen. Das ist das Wunder, was durch Jesus dann möglich geworden ist. Also wir können ihn nicht streicheln. Ja, er lässt sich auch nicht zähmen wie ein Stubentiger oder irgendwie sowas. Sondern das ist eine gigantische Macht, die in uns drinnen steckt. Wahnsinn, oder? Das ist der Heilige Geist. Er wohnt in jedem. Römer 8 macht das nochmal so richtig deutlich. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Also diese gigantische Macht lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Also Gott macht uns lebendig in einer ganz neuen Dimension. Ja, ich weiß, wir leben alle. Wir atmen noch, sonst wärt ihr heute, also wenn ihr tot wärt, wärt ihr nicht heute früh hierher gekommen. Das kann ich euch garantieren. So verrückt sind doch die wenigsten, dass sie einen Sarg hier reinschaffen. Also außer zu Trauerfeiern. Wir leben, ja, aber Leben mit dem Heiligen Geist gibt nochmal eine Dimension, nochmal eine Tiefe. 1. Korinther 6, Vers 19 noch. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Eine Kraft, die in uns lebt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sind ja alles gute Pietisten oder so ähnlich. Also wir sind Menschen, für die Jesus und die Bibel echt wichtig ist. Und ich habe gemerkt, in unserer Vergangenheit haben wir, das sage ich mal etwas pauschal, es gab immer Ausnahmen, bitte, es ist etwas pauschal, als Pietisten den Heiligen Geist oft vernachlässigt. Ja, es bietet auch eine Gefahr. Man kann da viel, da ist nicht alles so überprüfbar, wie wenn man ins Wort schaut. Wenn man sagt, ich merke, dass der Heilige Geist in mir was tut, ist das eine gefährliche Aussage, weil sie schwer nachzuprüfen. Aber ich möchte uns einfach Mut machen, diesen Teil von Gott nicht wegzuschieben und zu sagen, der ist mir zu unsicher, sondern ich möchte uns Mut machen, ihn genauso ernst zu nehmen. Nicht wichtiger, aber genauso ernst wie Gott den Vater und Gott den Sohn, weil er richtig viel mit uns macht. Also ein kleines Beispiel, ein Stemmeisen, wenn ich das benutze, dann ist das super. Dann kann man damit richtig schön hebeln. Also damit kann man einen ganzen Stein oder ein schweres Rohr bewegen oder was rausbrechen, weil man eine gigantische Kraft hat, weil die Übersetzung so ist, je nach Länge des Stemmeisens. Aber der Heilige Geist ist nicht mein Stemmeisen, damit ich irgendwas bedienen kann. Also es ist nicht endlich der Gott, den ich hier rausziehen kann und benutzen und so nach dem Motto, ja, ich habe ja den Heiligen Geist, also bewegt sich endlich was. Sondern, man müsste fast sagen, der Heilige Geist ist Gottes Stemmeisen, damit er bei mir was bewegt. Oder mit mir was bewegt, so in die Richtung. Also nicht ich kann über den Heiligen Geist verfügen und ihn benutzen, aber der Heilige Geist will mich benutzen. Und zusammen mit dem Heiligen Geist kommt was gigantisch Gutes raus, wenn wir uns benutzen lassen, weil das wirklich eine Kraftdimension ist. Ich kann mit meiner Kraft einiges bewegen. Ich bin noch in den halbwegs guten Jahren. In 10 Jahren sieht das dann vielleicht schon nicht mehr gut aus. In 50 so, nein, 50 weiß ich nicht, ob es mir noch gibt. Aber die Kraft lässt nach und ist begrenzt von uns. Manchmal haben wir das Gefühl, wir haben alle Kraft. Aber mit dem Heiligen Geist dürfen wir Gottes Kraft anzapfen. Und das, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Versucht nicht alles selber zu machen, sondern bitte den Heiligen Geist und geht auch in die richtige Richtung. Ich habe ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, er gibt uns auch Gaben oder Geistesgaben. Ich möchte nochmal 1. Korinther 12 festhalten. Und nun, liebe Freunde, komme ich auf besondere Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Also du wirst von, und hast es hoffentlich auch schon erlebt, dass Gott dich befähigt. Ich habe es an verschiedenen Stellen erlebt und an anderen nicht, wo ich es gerne gehabt hätte. Merk mal wieder, der Heilige Geist macht, was Gott will, was er will, nicht was ich will. Ich kann ihn aber darum bitten, das darf ich, zu sagen, hey, ich wünsche mir so sehr da eine Fähigkeit, vielleicht eine übernatürliche Geistesgabe, wäre ein ganz langes anderes Thema, vielleicht auch eine ganz normale Gabe zu bekommen. Ich wünsche es mir. Und ganz oft erfüllt Gott, der Heilige Geist, diesen Wunsch. Manchmal auch nicht, weil er was anders mit dir vorhat. Und vielleicht hat er dir ja noch eine Gabe gegeben, die du jetzt noch gar nicht weißt. Weil er schon weiß, was in 5 Jahren wichtig für dich ist. Also Gott, der Heilige Geist, ist echt spannend. Und wir dürfen erwarten, dass er uns benutzt, herausfordert, prägt, aber auch befähigt, das zu tun, was Gott will. Nicht, was ich will, sondern das, was Gott will. Was mache ich jetzt mit dem Heiligen Geist? Oder besser gesagt eben, was lasse ich den Heiligen Geist mit mir machen? Ich greife nochmal die Stelle auf, die ich schon vorgelesen habe. 1. Korinther 6, Vers 19. Lasse ich ihn in meinem Leib sein? Lasse ich ihn wirken? Lasse ich ihm den Raum? Oder nicht? Ich habe angefangen, diese Predigtreihe mit dem Bild vom Wasser. Mittlerweile haben mir verschiedene Leute auch andere Bilder noch gesagt. Das weiß ich. Es gibt auch andere Vergleiche. Ich bleibe bei meinem mit dem Wasser. Ich habe euch das Bild nochmal mitgebracht. H2O kann Wasser, kann Dampf oder Eis sein. Die Frage ist, benutze ich es? Gut, dass wir Wasser trinken, ist keine Frage. Aber man kann mit Wasser eben noch viel mehr machen. Lass ich Gott in mir sein? Oder sage ich mir, ich finde ja Wasser ganz gut, also Jesus zum Beispiel. Das brauche ich auch für mein Leben. Aber den Dampf, der Heilige Geist, der soll mal woanders dampfen. Also das ist die spannende Frage. Lass ich ihn in meinem Leib sein? Ja? Ich kann ihn auch nicht in den Käfig sperren wie die Affen im Augsburger Zoo. Und ihn dann fröhlich zeigen, sondern ich kann ihn wirken lassen in seiner gigantischen Kraft, die nicht zu bändigen ist. Die Bibel stellt ihn uns vor als Tröster, als Ratgeber, als Anwalt, als Mahner, als Lebensveränderer, als Weltveränderer. Und er hat diese Kirche überhaupt erst möglich gemacht, diese Gemeinde erst möglich gemacht. Und ich hoffe, du wagst es, ihn wirken zu lassen. Ein letztes Bild dazu. Es ist vielleicht, wie wenn du versuchst, mit dem Boot von Deutschland nach Amerika zu fahren. Das ist mit der eigenen Kraft ein recht anstrengendes Unterfangen. Haben Menschen schon geschafft, ich bewundere sie. Im Ruderboot 6 bis 8 Wochen über den Atlantik. Ja? Seit der Erfindung des Segelbootes, das sind wir noch lange nicht bei Motoren oder irgendwie sowas, wurde die ganze Sache ein bisschen leichter, wenn der Wind in die richtige Richtung weht. Und das ist das spannende Bild, was ich euch mitgeben will. Der Geist Gottes ist wie ein Wind, der weht. Und der weht. Und wenn ich mein Segel ausspanne, dann ist es eine Kraft, die ich nutzen kann. Dann gibt mir Gott Rückenwind, wenn ich in die Richtung gehe, in die Gott mich gehen sehen will. Wenn ich in eine andere Richtung will, dann bleibt mir nur mein Segel einzufahren und selber zu rudern. Oder gegen Gott zu arbeiten, noch schlimmer. Also ich mache euch da wirklich Mut, nutzt den Heiligen Geist. Bittet Gott immer wieder darum, dass ihr erkennen könnt, in welche Richtung er mit euch will. Was der Weg ist, den er mit euch gehen will. Weil er weht, da bin ich mir sicher. Die Frage ist eben, lichte ich meinen Anker, traue ich mich, mein Segel in Gottes Wind zu hängen und zu erwarten, dass Gott mich führt, und zwar einen guten Weg. Punkt, will ich mal hier sagen. Ich bete dafür, dass du dich vom Geist Gottes gebrauchen lässt und diesem Geist Gottes Raum gibst in deinem Leben. Wir werden jetzt gleich singen. Vorher habe ich aber noch ein paar Fragen für euch. Einfach nochmal ins Nachdenken, wie es mit dir und dem Heiligen Geist aussieht. Und ich mache euch wirklich Mut. Prüft nochmal viele Bibelstellen. Vielleicht seid ihr an einer hängen geblieben. Redet beim Mittagessen mit jemandem über die Stelle, wo euch hängen geblieben ist. Wenn ihr große Fragezeichen habt, meldet euch bei mir. Gottes Segen. Und wir wollen es auch ganz bewusst hinterher dann eben singen, dass Gott Ströme des lebendigen Wassers, seinen Heiligen Geist ausgießt über uns und dieses Land. Amen.